Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts Talk for Builders. Wir sprechen ja in dieser Staffel über die Zukunft des Bauens und heute widmen wir uns dem Thema erleichtertes Bauen. Mein Name ist Markus Langenbach von Rudolf Müller Medien. Hier im Haus bin ich gemeinsam mit einem Kollegen für das Programm in den Bereichen Bauausführung und Handel verantwortlich. Erleichtertes Bauen, was meinen wir damit? Es gibt Menschen, die meinen, das Bauen in Deutschland sei zu teuer und zu kompliziert. Gründe dafür sind oft die technische Herangehensweise, zum Beispiel mit der Frage, gelingt eine natürliche Lüftung oder muss eine kosten- und wartungsaufwendige technische Anlage installiert werden? Dazu habe ich ja in einer der letzten Folgen mit Architekt Tillmann Jamer von der TU München gesprochen und er hat einige Vorschläge gemacht, wie man das technisch sinnvoller angehen sollte. Ein anderer Grund für diese Aussage, zu teuer und zu kompliziert, ist aber auch die rechtliche Situation rund ums Bauen. Es gibt tatsächlich mehrere tausend Regeln, Normen, Gesetze, Richtlinien, die für Planer und Handwerker Grenzen setzen, in denen es immer schwieriger wird, zu agieren. Und nicht besser wird es dadurch, dass viele der genannten Regeln in ihren Aussagen und Zielen auch noch in einem Widerspruch zueinander stehen können. Um hier eine Lösung zu finden, gibt es seit ein, zwei Jahren einen Vorschlag aus der Architektenschaft, der sich erleichtertes Bauen mit dem Gebäudetyp E nennt. Und was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt nicht ein Architekt, sondern ein Rechtsanwalt. Und zwar Rechtsanwalt und Ministerialdirektor AD Michael Halzenberg aus Düsseldorf. Hallo, Herr Halzenberg.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Halzenberg, würden Sie sich vielleicht kurz vorstellen und ein bisschen erläutern, wie Sie in Ihrer Karriere als Rechtsanwalt zum Bauen geraten sind und wie Sie dort Ihre Expertise aufgebaut haben?
Ja, gerne. Also habe ich Steuerrecht studiert, bin aber dann von der Finanzverwaltung abgeworben worden in ein Bauministerium Nordrhein-Westfalen. Da habe ich einige Jahre verbracht, habe auch für die Bauministerkonferenz gearbeitet. Später dann bin ich Abteilungsleiter im Bundesbauministerium geworden, um mal die ersten 15 Jahre zusammenzufassen. Und danach bin ich 2009 ausgeschieden aus dem aktiven Dienst und habe den Beruf des Rechtsanwalts ergriffen, den ich jetzt auch schon 15 Jahre ausübe. Und da beschäftige ich mich natürlich viel mit Bauen und Immobilienwirtschaft. Daneben habe ich noch eine Reihe von Ehrenämtern, unter anderem stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Baurecht. Ich sitze im Kuratorium der Stiftung Bauwesen im Rechtsausschuss der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Bin Vorsitzender des Kuratoriums des Instituts für Bauforschung. Also ich habe so verschiedene Ämter, die mich auch sehr stark mit dem praktischen Bauen, aber auch wissenschaftlichen Themen in diesem Bereich zusammenbringen.
Also ich habe den Eindruck, Sie sind sehr mit dem Bauen verbunden und verbandelt, betrachten das Ganze aus rechtlicher Sicht. Und deswegen, Herr Halzenberg, wenn Sie es bitte erläutern, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist denn das erleichterte Bauen mit dem Gebäudetyp E?
Ja, vielleicht muss man sagen, also das ganze Thema ist eigentlich ein bisschen breiter zu sehen, zu fassen, weil die simple Frage ist eigentlich, was muss ich beim Bauen eigentlich beachten, damit ich ein Bauwerk mangelfrei dem Bauherrn übergeben kann? So, und diese Frage, die ist sehr, sehr komplex in ihrer Beantwortung, weil dann nämlich viele zucken und dann genau wie Sie sagen, ja, es gibt da tausende von Normen und Regelwerken und Anforderungen, das muss man alles beachten, aber das weiß niemand mehr so ganz genau, weil die Zahl mittlerweile dermaßen hoch ist, dass das keiner mehr überschaut. So, und das ist in der Tat so, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen haben auf verschiedenen Ebenen, EU sehr viel mittlerweile, der Bund macht viele Gesetze, ich sage mal ein Bundesbaurecht, was gar nicht so wahrgenommen wird. Dann die Länder, vor allen Dingen mit ihrem Bauordnungsrecht, aber dann auch noch die Kommunen mit ihrem ganzen Planungsrecht, weil sie machen ja die Bebauungspläne und Ähnliches. Also da stehen ja dann auch noch Anforderungen drin. Da merkt man schon, ich habe es mit vielen staatlichen Ebenen zu tun. Und vielen unterschiedlichen Rechtsvorschriften. Und jetzt kommt das Problem, diese Rechtsvorschriften sind, obwohl sehr vielfältig und umfassend, in vielen Fällen sehr, sehr abstrakt. Sie beziehen sich dann nämlich auf technische Regelwerke, weil der Staat selber macht ja kaum technische Regelwerke. Und schaut sich dann um und sagt, ja, aber es gibt ja zum Glück viele technische Regelwerke. Bekannt sind sicherlich die vom DIN, die berühmten DIN-Normen, aber auch von VDI oder VDE gibt es Normen oder auch Merkblätter von Verbänden und ich weiß nicht was alles. Also da gibt es eine ganze Vielzahl von technischen Empfehlungen, Arbeitsblättern, Hinweisen, Richtlinien, Normen und so weiter. Das sind technische Regelwerke, die auch Sinn machen, weil nicht jeder will sich ja für ein technisches Problem eine eigene Lösung ausdenken müssen. Also warum dann nicht auf Regelwerke zurückgreifen, die von Spezialisten gemacht worden sind? Das hört sich jetzt eigentlich erstmal sehr gut an, zumal der Einsatz von technischen Regelwerken in der Regel freiwillig ist. Also nur ein Vorschlag von Experten. So solltest du es machen, dann wird es wohl auch funktionieren. Muss man natürlich auch mit Augenmaß in der richtigen Situation anwenden. Aber so ungefähr ist das System. Nur durch diese Inbezugnahme haben wir jetzt natürlich das Problem, dass einige von diesen Normen verbindlich sind, rechtlich verbindlich sind, mehr oder weniger verbindlich sind. Teilweise kann ich von ihnen auch wieder abweichen unter bestimmten tatbestandlichen Voraussetzungen. Aber weil das so kompliziert ist, ist die Praxis mittlerweile dazu übergegangen, einfach den Versuch zu unternehmen, alles zu berücksichtigen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie natürlich ein ganz komplexes Gebäude und ganz komplexes Bauwerk mit einer Vielzahl von Normen, die Sie anwenden. Und das macht es natürlich am Ende auch sehr teuer. Wir bauen in Deutschland sicherheitsorientiert, nicht preisorientiert. Niemand will mehr ins Risiko gehen. Das ist aber gar nicht das Problem, wenn man über dieses Thema Gebäudetyp E spricht, wobei E steht für einige Leute für einfach, für andere für experimentell und andere sagen effizient. Das hängt davon ab, mit wem Sie sprechen und auch in welchem Bundesland Sie unterwegs sind. Aber dahinter ist, dass dieser Gebäudetyp E ist gar kein Gebäudetyp, das ist irreführend, sondern letztendlich eine Problembeschreibung. Es beschreibt nämlich genau das Problem, dass die Planer sagen, wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, Klammer auf, zu vernünftigen Preisen und zu vernünftigem Aufwand ein Gebäude zu planen und zu entwerfen, weil wir eben eine Vielzahl von Anforderungen haben. Und das Problem kommt hauptsächlich gar nicht aus dem öffentlichen Recht, sondern aus dem Zivilrecht, nämlich oft aus den Bauverträgen, die geschlossen werden. Weil die Bauherren selber auch keinen Überblick mehr haben, was denn jetzt eigentlich zu beachten ist oder was sie auch selber haben wollen. Sie müssten ja, sage ich mal, aus einer Vielzahl von Normen vielleicht Vorschläge machen. Sehen viele Bauverträge einfach vor, dass die Planer und auch die Bauunternehmen, das muss man sich eigentlich festhalten, alle die Normen, alle technischen Regelwerke, alle anerkannten Regeln der Technik, den Stand der Technik und so weiter zu beachten haben. Da merkt man schon an diesen Formulierungen, die teilweise eine halbe Seite lang sind in den Verträgen, dass die Gegenseite eigentlich gar nicht weiß, was sie genau haben will und deswegen sozusagen alles haben will. In dem Moment ist eigentlich der Architekt nur noch dabei zu überlegen, was muss ich eigentlich jetzt alles beachten? Und da geht er auf Nummer sicher aus Haftungsgründen und versucht irgendwie alle Regelwerke zu beachten.
Sie erwähnten gerade schon Haftungsgründe. Ist das am Ende des Tages dann auch der Grund? Sie sprachen davon, es gibt eine Sicherheitsorientierung, man will zur Sicherheit alle Regeln erfüllen. Frage jetzt, warum will man das? Weil man Angst hat, sonst in Haftungsfragen zu kommen.
Das ist jetzt genau die Angst der beiden Seiten. Der Bauer hat immer Angst, wenn er am Ende was konkretisiert, dass der Planer oder Bauunternehmer sagt, ja, das war nicht vereinbart. Und weil das nicht vereinbart ist, ist das eine besondere Leistung oder eine zusätzliche Leistung, die muss vergütet werden. Und diese Angst treibt den Bauern um und deswegen sagt er am Anfang von vornherein, du musst alles leisten. Für den Preis, den wir vereinbart haben. So, beide haben also Angst. Der eine vor dem Geld und der mangelhaften oder unzureichenden Leistung und der andere davor, dass er viel mehr leisten muss, als sozusagen er sich vorgestellt hat und dass er hinterher auch noch den Vorwurf bekommt, mangelhaft, weil bestimmte Normen nicht erfüllt sind.
Entschuldigung, aber das heißt, wir sind in eine Spirale gekommen, die jetzt irgendwie so langsam an einem Ende ist. Jetzt ist das alles nicht mehr, vielleicht mit niedrigen Zinsen noch bezahlbar gewesen, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert.
Also das Problem, man hat das natürlich schon länger wahrgenommen, dass das Bauen sehr teuer wurde, aber es wurde dann sozusagen über Nacht richtig teuer, als mehrere Entwicklungen zusammentrafen, also durch den Ukraine-Krieg, aber auch die Energiekosten und anderes, dass nochmal die Baumaterialien extrem sich verteuert haben. Und als das alles in einem relativ kurzen Zeitpunkt zusammentraf, haben wir einen wahnsinnigen Kostensprung bekommen. Und da haben natürlich alle Bauern gesagt, ja, das kann ich gar nicht mehr finanzieren. Und das kann ich nicht mehr bezahlen. Also wir haben es ja Land auf Land ab gehört, Mieten von 18 Euro plus netto kalt und Verkaufspreise von in den Hotspots 8.000 bis 10.000 Euro können die meisten eben auch bei Zinsen von unter 4% nicht mehr darstellen, beziehungsweise von der Miete her auch nicht mehr bezahlen. Und das führt eben dazu, dass die Nachfrage einbricht. Und das weiß man, wenn die Nachfrage einbricht, obwohl der Bedarf da ist, dann wird auch die Produktion eingestellt. Und das hat jetzt natürlich die Politik auf den Plan gerufen, die dann gesagt hat, oh Gott, jetzt müssen wir ganz viele Initiativen machen, um das Bauen wieder günstiger zu machen. Und in dem Moment kam halt die Architektenkammer, angefangen hat es mit der Architektenkammer in Bayern, die dann gesagt hat, wir haben den Gebäudetyp E und die Problembeschreibung, die eigentlich sich dahinter verbirgt, lautete, wir sind auch gar nicht mehr in der Lage als Planer, alternative Planungen zu machen, vielleicht wirtschaftlich sinnvollere Planungen zu machen, weil wir fest in diesem Korsett stecken, ihr müsst irgendwie alles realisieren. Und das zielt aber, wie gesagt, hauptsächlich gar nicht mal so sehr auf das öffentliche Baurecht, sondern auf das zivile Baurecht. Und jetzt kommt die Frage, wenn Sie das ganze BGB durcharbeiten, finden Sie gar nichts zu dem Thema und fragen ja, wo steckt denn eigentlich das Problem? Da steht ja nur drin, du musst mangelfrei das Vereinbarte leisten. Also nichts Ungewöhnliches. Und da muss man sich jetzt halt ein bisschen auskennen. Und dann findet man nämlich folgende Problemlage. Es gibt eine sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung zwischen den Parteien. Also da vereinbaren die, wie denn das Bauwerk, dessen Zweck sie auch vorher bestimmen. Also will ich ein Wohnhaus haben, Krankenhaus haben, das wird ja festgelegt. Und dann habe ich also einen Verwendungszweck vereinbart und eine Beschaffenheitsvereinbarung dazu. Gut, jetzt könnte man sagen, das klingt jetzt erstmal ungefährlich, aber in der Beschaffenheitsvereinbarung steckt etwas, was nicht im BGB ausdrücklich drinsteht. Nämlich in der Beschaffenheitsvereinbarung steht mehr oder weniger, du schuldest immer eine Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik. Das ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das muss ich gar nicht ins Gesetz reinschreiben. Das versteht sich ja von alleine, dass jemand nach den anerkannten Regeln der Technik baut. Das hört sich auch erstmal sehr sinnvoll an. Man kann es aber ganz stark hinterfragen. Was sind überhaupt anerkannte Regeln der Technik? Anerkannte Regeln der Technik, da könnte sich der Laie vorstellen, da gibt es so eine Bibliothek, da stehen die alle. Die gibt es.
Schön wäre es, ne?
Die anerkannten Regeln der Technik ist eigentlich nur eine Definition. Eine juristische Definition. Und zwar sind das alle technischen Regelwerke, die von der Praxis über einen langen Zeitraum erfolgreich angewendet werden oder wurden, muss man fast schon sagen, die sich also in der Praxis bewährt haben. Also nicht nur von der Wissenschaft als richtig angesehen werden und von Fachleuten, sondern auch von der Praxis. So, und da merkt man schon und sagt, ja, wieso macht man das überhaupt? Also warum definiert man so etwas überhaupt und warum wendet man das überhaupt an? Und da sage ich immer, naja, ein Bauwerk steht halt 50, 60, 100 Jahre. Und der Bauherr hat eine Gewährleistungszeit von maximal 5 Jahren. Das heißt, er steckt da vor allen Dingen Privatleute ihr gesamtes Vermögen rein, in der Hoffnung, dass das auch nach 5 Jahren noch funktioniert. Sonst sind sie nämlich ruiniert, weil die Finanzierung läuft eher über 30 Jahre oder so etwas. Ja. Und dann, wenn sie jetzt ein Riesenproblem mit ihrem Bauwerk haben nach 5 Jahren, stehen sie alleine da und sind vielleicht überfordert, weil sie sagen, das Budget habe ich gar nicht mehr. So, das heißt, es geht darum, diesem Bauherrn eine Sicherheit zu geben. Am Anfang braucht er die anerkannten Regeln der Technik überhaupt nicht, weil in der Rahmen der Gewährleistung kommt es allein auf den Schadensfall an. Also der haftet auch dann der Bauunternehmer oder der Planer, wenn er die anerkannten Regeln der Technik zwar beachtet hat, aber trotzdem Schaden, also ein Mangel auftritt am Bauwerk. Also brauche ich das, diese rechtliche Konstruktion gar nicht. Die anerkannten Regeln der Technik sollen eigentlich dem Bauherrn die Gewähr geben, dass auch nach den 5 Jahren das Bauwerk noch funktioniert. Das heißt, wenn ich nach Regeln baue, die sich in der Vergangenheit als sehr sinnvoll herausgestellt haben, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass mein Bauwerk auch nach 5 Jahren noch gut funktioniert. Klammer auf, weil die anderen es ja auch tun. Das heißt, ich bekomme im Prinzip das Versprechen von Planer und Bauunternehmer, ich baue nach bewährten Methoden. Und damit hast du die Gewähr, dass auch nach 5 Jahren keine Schäden auftreten. Eine weitgehende Gewähr. So, und jetzt wird das Problem sichtbar, was wir damit verbinden. Wenn ich gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoße, hafte ich auch dann, wenn gar kein Schaden auftritt. In dem Moment verliert der Architekt und der Planer den Prozess. Warum? Nicht, weil das Ding nicht taugt oder weil es innovativ ist oder irgendwas, keine Ahnung. Er verliert ihn einfach deswegen, weil der Richter sagt, ja, im Moment ist der Keller noch trocken, aber ist der auch noch in 50 Jahren trocken? Hält die Konstruktion wirklich das, was sie sich davon versprechen? Und da würde man jetzt normalerweise sagen, ja, das hat bisher doch immer gehalten. Guck mal, da gibt es ganz viele Bauwerke, da hat das immer funktioniert. Ob es hier funktioniert, davon gehe ich aber auch stark aus. Und der Richter sagt, ja, das ist aber nur eine Annahme, die kannst du nicht erfahrungsbasiert beweisen. Und deswegen ist das mangelhaft, weil nämlich der Bauherr jetzt ein Risiko trägt, nämlich das Risiko, ob es auch in 20 oder 30 Jahren noch schadenfrei ist. Und dieses Risiko, das ist der Mangel.
Aber Sie erwähnten eben die Architektenkammer Bayern mit dem Vorschlag. Könnten Sie das ein bisschen jetzt im Detail erläutern, was das, wie das eine Lösung sein kann?
Also Lektion 1 ist, anerkannte Regeln der Technik ist nur eine Definition, die bestimmte technische Regelwerke meint, die sich in der Praxis bewährt haben. Und der Gesetzgeber geht jetzt hin und sagt, auch aus Verbraucherschutzgründen, auch um den Bauherrn zu schützen, möchten wir, dass der Planer und der Bauunternehmer erfahrungsbasiert baut. Also das ist erfahrungsbasiert. Die Prognose Mangelfreiheit beruht darauf, dass wir aus Erfahrung wissen, so geht's. Das kollidiert aber mit den anderen gesetzlichen Zielen, die sagen, wir können unsere politischen Ziele, insbesondere im Umwelt- und Energiebereich, nur realisieren, wenn wir genau dieses erfahrungsbasierte Wissen verlassen und nach dem Stand der Technik, also in dem, was wir heute wissen, bauen. Da knallen also eigentlich zwei fundamentale Wünsche gegeneinander. Das ist ein Zielkonflikt, klassischer Zielkonflikt, weil man sagt, ja, was wollt ihr denn jetzt, erfahrungsbasiert bauen oder nach dem Stand der Technik bauen? Das hat aber keiner so richtig wahrgenommen, weil die Juristen haben einen Kniff gemacht. Sie haben nämlich einfach gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, dass die technischen Regelwerke dokumentieren, was anerkannte Regeln der Technik sind. Und das hat auch jahrelang mehr oder weniger funktioniert. Aber jetzt funktioniert es nicht mehr, weil die Normung so stark zugenommen hat und weil wir immer mehr diesen Bereich verlassen, dass diese Annahme gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Also das, was in Normen steht, ist in der Regel Stand der Technik und nicht anerkannte Regel der Technik.
Das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja, und weil es eben gar nicht bewährt sein kann. Also wenn Sie ein neues Regelwerk bekommen, demnächst bekommen wir zum Beispiel eins zur Abdichtung, dann fragt man, was ist das? Und dann sagen die, dann muss man ehrlicherweise zugeben, das ist das, wie wir es heute nach heutigen Erkenntnissen machen würden. Aber das weicht von dem ab, wie wir es eben jahrzehntelang gemacht haben. So, ja, und das ist eben dieser Spagat. Und da muss man sagen, was wollte er denn jetzt eigentlich? Und jetzt kommt die Architektenkammer und sagt, ja, aber in dem BGB steht ja mehr oder weniger drin, wir müssen nach den anerkannten Regeln der Technik bauen. Und die Juristen tun auch noch so, als wenn alle Regelwerke, die irgendwo beim DIN oder VDI oder VDE stehen, anerkannte Regeln der Technik sind. Das nehmen die einfach an, obwohl es gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Und wir sollen dann jetzt hier so eine eierlegende Wollmilchsau bauen. Ja, aber wir würden uns ganz gerne mal entscheiden zwischen dem, was jetzt in den aktuellen Normen steht und der Frage, wie haben wir immer gebaut? Und vielleicht sollte man uns da einfach mehr Freiheit geben. Also das Bundesjustizministerium hat jetzt im Juni einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt, den sogenannten Referentenentwurf zum Gebäudetyp E, um dieses Problem zu entschärfen. Der wird sicherlich zu großen Diskussionen führen. Also meine Radikalansicht ist eigentlich, wenn das Prinzip des erfahrungsbasierten Bauens an vielen Stellen gesetzlich durchbrochen ist, wenn es sowieso keiner mehr versteht und wenn es eigentlich auch deswegen nicht mehr funktioniert, weil wir so viele neue Normen haben, die gar nicht sich bewährt haben können, da muss man sich eigentlich konsequenterweise von diesem Projekt verabschieden und sagen, man schuldet halt nicht mehr die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.
Das wäre
sondern man schuldet das Übliche.
Das Übliche.
Paradigmenwechsel.
Ja.
Ja. Man schuldet das Übliche, also das, und zwar im Hinblick auf den Standard, als auch auf die technische Ausführung. Das, was üblich ist.
Da scheint man sich Mechanismen ausgedacht zu haben. Was ist mit der Haftungsfrage, was wir ganz zu Anfang schon besprochen hatten? Wie ist das jetzt mit diesem Referentenentwurf geklärt, damit nicht das wieder stattfindet? Nach ein paar Jahren kann man jemanden in Haftung nehmen, weil ja irgendwas nicht geleistet wurde.
Ja, also erstens, wie gesagt, Sie können das vereinbaren. Sie können das auch jetzt leichter wirksam vereinbaren, wenn Ihr Partner eben, den müssen Sie halt nicht mehr so aufklären, wenn das halt auch so ein Profi, sage ich mal, ist. Aber Sie haben jetzt natürlich dann eine Reihe von zusätzlichen Problemen. Also könnte der Architekt sagen, super, dann haben wir jetzt mehr Bewegungsfreiheit, indem wir eben den Vertrag reinschreiben. Die anerkannten Regeln der Technik sind nicht mehr geschuldet. Da muss man sich natürlich fragen, was wird denn jetzt geschuldet? Stand der Technik zum Beispiel, ja. Da bin ich dann woanders. Aber kriegen jetzt andere Probleme. Problem Nummer eins, wer baut eigentlich Wohnungen in Deutschland? Das sind eigentlich nur Wohnungsunternehmen und das sind Bauträger. Und ein Teil geht davon ins Vermietungsgeschäft und ein Teil wird aber auch verkauft. So, bei den ganzen Bauträgergeschäften, wo eigentlich in der Regel die Wohnungen verkauft werden sollen, haben sie das Problem, dass die ja, bevor sie überhaupt finanziert und geplant werden, verkauft werden, zu großen Teilen. Also hier muss man sich jetzt einfach mal überlegen, wie das im Immobilienmarkt abläuft. Das heißt, sie verkaufen 40% oder 50% des Projektes schon vorab an Private, weil wer nutzt denn die Wohnungen? Verbraucher. So, im Verbrauchervertrag, Verbraucherbauvertrag oder Bauträgervertrag haben Sie aber das Problem, dass Sie da nicht wieder einfach abweichen können von den anerkannten Regeln der Technik. Da bleibt es weitgehend so wie bisher. So, wenn der Bauträger aber schon diesen Vertrag geschlossen hat und ist jetzt aber in der Lage, mit dem Planer einen anderen Vertrag leichter abzuschließen, also der Planer schlägt ihm vor, lass doch mal von den anerkannten Regeln der Technik abweichen, ja, dann kann der Bauträger das gar nicht mehr, weil er sich ja schon vertraglich gegenüber dem Abnehmer verpflichtet hat, nach den anerkannten Regeln der Technik zu bauen.
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung zu diesem Gesetzesentwurf?
Also der wird jetzt sehr, sehr breit von allen Verbänden und Beteiligten kommentiert werden hinsichtlich der Praxistauglichkeit, weil man will ja was ändern. Und da wird natürlich ein Bauträger sagen, ja, wenn ich aber nicht oder wieder nur schwer abweichen kann von den anerkannten Regeln der Technik gegenüber meinem Kunden, also dem Käufer, ja, dann habe ich ja nichts davon, wenn ich das vereinbaren kann mit meinem Unternehmer, oder wenn der mir das vorschlägt.
Also müsste in einem zweiten Schritt auch gewährleistet sein, dass der Bauträger gegenüber dem Kunden abweichen kann. Aber ja, dann käme wahrscheinlich wieder ein Verbraucherschutz zum Greifen. Genau. Ne?
Das will man wieder nicht, weil der Verbraucher ist ja unmündig und dumm und deswegen kann er das nicht. Und damit wird das Problem immer komplexer und immer schwieriger.
Ich dachte, wir sprechen darüber, wie wir es jetzt erleichtern. Aber es wird gerade wieder komplexer, oder?
Also wenn ich sehe, dass es halt zur Lösung des Problems zwei neue Normen gibt, also die neu ins Gesetz eingefügt werden, dann habe ich immer den Verdacht, dass es die Sachen nicht einfacher macht.
Was mit Ihrer Erfahrung, Herr Halzenberg, was wäre denn Ihr Vorschlag oder Ihre Einschätzung, wie man aus diesem gordischen Knoten, wie man ihn zerschlagen könnte?
Ich habe einen ganz simplen Vorschlag, der aber aus Angst wieder nicht realisiert wird. Mein Vorschlag ist, den Begriff der anerkannten Regeln der Technik, den kann man ja stehen lassen, das gerade ja auch nicht. Aber mein Vorschlag wäre zu sagen, der ist nicht mehr Teil der üblichen Beschaffenheitsvereinbarung. Jetzt steht im Prinzip das gesetzliche Leitbild, Teil der Beschaffenheitsvereinbarung ist, wenn die Parteien es nicht abweichend vereinbaren, beziehungsweise auch praktisch gar nicht können, ist immer die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Mein Vorschlag ist, dieser Satz kommt raus. Du schuldest nur noch das Übliche. Und das Übliche bezieht sich halt nicht nur auf die Ausstattung, sondern auch auf die technische Ausführung. Und damit schulde ich üblicherweise den Stand der Technik, das, was ich auch nach vielen öffentlich-rechtlichen Vorschriften schulde. Dann habe ich da auch wieder eine Deckungsgleichheit. Dann kann ich auch nach dem GEG bauen, das, was ich nämlich auch bauen muss, um die Ziele zu erreichen, nämlich das, was in aktuellen Regelwerken drinsteht. Dann habe ich auch viel mehr Freiheit. Nur ich verlasse natürlich dieses erfahrungsbasierte Bauen und komme auf ein prognosebasiertes Bauen, was ich nicht mehr mit Erfahrungswissen hinterlegen kann. Aber das ist ja üblich. Das habe ich in allen anderen Lebensbereichen auch. Im Automobilbau, bei aller Elektronik, bei allen Dingen, die ich bekomme, auch bei Lebensmitteln, habe ich eigentlich den Stand der Technik und nicht das, was ich immer gemacht habe. Und da traut man sich aber nicht, weil man dann Angst hat, dass das ausgenutzt werden könnte von hauptsächlich im Verbrauchergeschäft, das betreffe also hauptsächlich die Bauträger, dass die dann etwas liefern, was, sage ich mal, technisch nicht ausgereift ist oder minderwertig ist. Und das sehe ich aber nicht so, weil ich schulde ja das Übliche, also kann mich ja an dem orientieren, was eigentlich im Markt auch sonst so gebaut wird.
Herr Halsberg, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich versuche es mal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Es gibt einen vorliegenden Referentenentwurf zum Thema erleichtertes Bauen. Das wird gerade in den Gremien und in den Verbänden, in der Fachöffentlichkeit sehr diskutiert. Es geht darum, wie geht man mit den Begriffen und der Wertigkeit solcher Dinge wie anerkannte Regeln der Technik, Stand der Technik, Verbraucherschutz. Wie geht man damit um? Ziel soll es ja immer sein, dass Bauen wieder bezahlbar ist. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich dieser Referentenentwurf schlägt und was am Ende herauskommt. Sie haben auf einige Dinge hingewiesen, die es dann doch auch dort nochmal wieder komplexer machen, als man es vielleicht erhoffen kann. Und ein Begriff, den Sie verwenden und den ich sehr eingängig finde, ist, Sie schlagen vor, dass man eine Üblichkeit, einen üblichen Standard schuldet und auch leistet und das Ganze nach dem Stand der Technik, nicht nach den anerkannten Regeln der Technik. Das im Moment zieht aber auch einige juristische Gedanken nach sich und auch da ist die Frage, wie wird es in Zukunft weitergehen. Insgesamt habe ich leider den Eindruck, wenn ich das sagen darf, viele Bemühungen in Deutschland, Dinge einfacher zu machen, führen zunächst mal dazu, dass es gefühlt doch erst nochmal wieder komplexer wird. Und man darf gespannt sein, wie dieses Thema weitergeht. Herr Halsberg, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich sagte es schon. Und ich möchte schließen mit der Frage, die ich all meinen Gästen in dieser Staffel stelle. Herr Halsberg, wenn Sie ins Jahr 2040 schauen, was wünschen Sie sich denn, was sich beim Bauen in diesem Jahrzehnt in fast 20 Jahren verändert hat, hoffentlich zum Guten?
Also es wäre sehr schön, wenn diese ganzen Diskussionen jetzt bei Bauherren und bei Ausführenden, also Planern und Bauunternehmen, nochmal deutlich machen, dass zwei Dinge sich nicht vertragen. Das eine ist die absolute Risikominimierung und das andere ist, innovativ zu bauen, was immer auch ein gewisses Risiko in sich trägt, aber trotzdem ja zu sehr guten Lösungen führen kann. Und wenn wir aber versuchen, beides zu machen und letztendlich angstbasiert bauen, dann wird es extrem teuer, sehr haftungsträchtig und wird das Bauen in Deutschland nicht nach vorne bringen. Und ich hoffe, dass wir uns dafür jetzt mal entscheiden und uns ehrlich machen, dass wir ein Stück weit innovativ bauen müssen, dass wir da mehr, die Parteien mehr auf das gegenseitige Können des anderen sich verlassen müssen und auch sollten. Und wenn das nicht passiert, sondern wenn wir versuchen, beide Systeme nebeneinander aufrechtzuerhalten, wird es weiterhin komplex bleiben, wird es teuer bleiben, wird es nicht funktionieren. Und dazu zählt dann aber auch der Mut der Politik, solche Ansätze zuzulassen und am Ende auch im Wohnungsbau, weil in Wohnungen wohnen nun mal am Ende immer Verbraucher und die kann ich nicht schützen mit Regelwerken, wenn ich gleichzeitig die Innovation auf der Herstellungsebene zulassen will.
Herr Halsberg, vielen Dank. Bei mir bleibt hängen weniger Angst, mehr Innovation. Herr Halsberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.